Heute mein Gast, Kevin Günderoth.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Kevin, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Sebastian, vielen Dank.
Freut mich, dass du da bist. Erste Frage an dich. Wenn man sich entscheiden müsste als Kegler, welches Turnier sollte man spielen? Den Carlsberg Cup bei euch oder das Turnier in Zabok?
Mein erster Vorsitzender würde mich wahrscheinlich jetzt steinigen und sagen, du solltest den Carlsberg Cup sagen, aber ich persönlich würde es wirklich sagen, das Turnier in Zabok.
Sehr spannende Geschichte und eine Wahnsinnsreise, die du da hinter dir hattest. Ich habe es verfolgt und auch das ist ein Grund, warum du heute da bist. Das hatten wir in der letzten Episode mit Frank, jemanden, der auf der Basis spielt. Auch solche Personen möchte ich hier einladen. Also freut mich sehr, dass du zugesagt hast. Denn du warst, das haben wir jetzt schon raushören können, in diesem Jahr auf der Bahn, auf der man irgendwie nur persönliche Bestleistung spielen kann.
In der Tat. Es sind wohl laut Statistik von denen einige gefallen.
Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Ihr seid in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Du als Kapitän der Mannschaft mittendrin. Gibt viele spannende Aspekte, aber für die, die dich nicht kennen, würde ich sagen, beginnen wir mal mit der Schnellfragerunde.
Sehr gerne.
Du bist Stammhörer, hast du schon gehört. Also die Fragen kennst du bis auf 2. Beziehungsweise eine von beiden kennst du vermutlich auch, wenn du die letzte Episode schon gehört hast. Es ist eine neue dabei. Ich hatte ja während in der Episode mit Frank von den Talentfreien gefragt, welche Frage ich mal in der Schnellfragerunde stellen soll. Eine hat sich bislang gemeldet, beziehungsweise eine Frage habe ich schon gesehen, die will ich jetzt gleich mit reinnehmen. Irgendwann werde ich auch mal welche rausschmeißen, aber heute darf Kevin extra 2 Fragen beantworten mehr.
Ich bin
gespannt. Bist du bereit?
Jawohl.
Dein kompletter Name?
Kevin Günderoth.
Dein Spitzname?
Kev.
Dein Geburtsdatum?
3.11.1988.
Dein Beruf?
Client Success Manager.
Du kegelst seit?
1997.
Deine offizielle Bestleistung?
6.65.
Die Bahn magst du gar nicht?
Mutterstadt.
Deine Lieblingsbahn?
TuS Gerolzheim.
Deine größte Niederlage?
Die war tatsächlich doch, würde ich sagen, letztes Jahr auf der Landesmeisterschaft. Da hatte ich den Einzug im Final Four für die deutsche Meisterschaft. Trotz höherem Ergebnis mit einem halben Satzpunkt nicht geschafft und hatte den unglücklichen 2. Platz.
Dein größtes Vorbild?
Jetzt Alinko Jundic.
Und auf der Bahn sollte man mal gespielt haben.
Zabok.
Ich wusste es. Gehen wir nochmal durch. Deine offizielle Bestleistung können wir später besprechen, denn wie hast du da gespielt, wo man Bestleistungen spielt heutzutage in Zabok? Client Success Manager, da bin ich drüber gestolpert.
Ja, genau, Client Success Manager. Eigentlich früher hieß der Titel Service Manager. Also ich betreibe einen Service bei Kunden, IT-Druckservice. Und jetzt hat meine Firma das irgendwie ein bisschen internationaler gestaltet und heißt jetzt Client Success Manager.
Also auf gut Deutsch kümmerst du dich um erfolgreiche Druckerzeugnisse.
Dass der Kunde zufrieden ist und der Kunde erfolgreich ist mit uns.
Kannst du daraus Dinge für den Sport lernen, beziehungsweise vom Sport Dinge für den Beruf lernen? Erfolgreich sein?
Nein. Okay.
Deine Hassbahn, Mutterstadt.
Ja.
Warum?
Die ist einfach, weiß auch nicht, schwer zu spielen. Ich bin da noch nie so richtig hingekommen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals über 570 gespielt habe. Ich weiß auch nicht. Die Bahnen, die laufen irgendwie alle anders und wenn man irgendwann nochmal wieder da ist, dann denkt man, man weiß, wie es läuft, aber es läuft gerade die andere Richtung. Ich mag es nicht.
Wann hast du dein letztes Spiel dort gehabt?
Das war tatsächlich in der Runde, jetzt in der letzten Runde.
Also in der Hessen?
Nee, Rheinland-Pfalz-Verbandsliga.
Entschuldigung, ja, den Fehler habe ich im Vorgespräch. Ich glaube, ich habe im Gespräch mit Frank den Fehler auch gemacht. Du wohnst in Hessen.
Ich wohne in Hessen,
genau. Deswegen bin ich jetzt drüber gestolpert. Rheinland-Pfalz-Liga. Entschuldigung, ich glaube, in dem Bereich, in dem ihr da zu Hause seid, ist das durchaus schwierig, das zu verwechseln. Peinlich.
Na Quatsch.
Die Lieblingsbahn, deine Heimbahn, wer das Video auf YouTube sieht, kann es am Wimpel hinter dir und auf deiner Brust erkennen, dass du in Gerolzheim spielst. Der Name ist mit Sicherheit auch einigen ein Begriff. Willst du da mit deinem Vorstand jetzt wieder das ausgleichen, die erste Frage, weil du deine Heimbahn dort hast?
Nein.
Was macht sie zu deiner Lieblingsbahn?
Es ist eine schöne Plattenbahn. Es ist teilweise mit in Rheinland-Pfalz die erste gewesen, die auf WM-Niveau dann gebaut wurde, mit den Monitoren hinten, die ganze Technik. Die Platte ist einfach zu spielen. Viele nennen sie auch immer gerne, ist eine gemütliche Platte. Sie kann schnell sein, sie kann aber auch sich normal verhalten. Ja gut, man trainiert dort, ich trainiere dort. Und dann weiß man den einen oder anderen Kniff. Und dann, ja, habe ich viele persönliche Bestleistungen gespielt, allerdings die aktuelle noch nicht.
Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht überreizen. Wobei dein Vorbild damit auch zusammenhängt, glaube ich.
Ja.
Also kommen wir später nochmal auf Elin Kujundic zurück, der, glaube ich, Serbien in diesem Jahr auch zum Weltmeistertitel befördert hat, aber das ist ein anderes Thema. Wie ging's los mit dir und dem Kegeln?
So klassisch, Eltern haben gekegelt, Papa kegelt immer noch, auch mit ist auch mitgewechselt 2020 von Lampertheim nach Gerolzheim und ja, kegeln immer noch. Er war mit, er ist mit im Stammkader der ersten Mannschaft, war mit in der Aufstiegsspiele. Ist etwas, was uns sehr stark verbindet. Und so, ganz wie es bei den meisten ist, man startet mit den Eltern auf der Kegelbahn.
War er dann auch dein Betreuer, dein Trainer?
Er war in der Anfangszeit definitiv meine Begleitperson, sag ich mal. Er war jetzt nicht derjenige, der mit immer auf der Bahn gesessen hat, aber so die sichere Stütze hinten, damals noch mit den Glasscheiben hinten dran, die sichere Stütze immer und da die Zeichensprache, an die Zeit werde ich auch immer wieder denken.
Hat dir das dann geholfen oder hat dir das eher belastet, wenn der Papa hinten Zeichensprache macht?
Nee, das hat definitiv geholfen. Es war also egal, ob es jetzt irgendwelche Jugendmeisterschaften damals waren. Ich habe dann immer und hatte dann meine Jugendbetreuer hinter mir, habe aber immer dann den Punkt gesucht, wo ist Papa? Und das war dann, hatten wir dann unseren Blickkontakt dann, ja.
Okay. Start für dich, Jugend, in welchen Ligen warst du da dann auch mit deinen ersten Erwachsenen-Einsätzen unterwegs?
Damals, wie gesagt, noch in Lampertheim, das war ja dann im BKBV, 100-200-Wurf und da habe ich das war Bezirksliga 1, so gestartet und dann sind wir da aufgestiegen in die Landesliga 2, Landesliga 1, zweite Bundesliga, erste Bundesliga DCU gespielt und dann 2020 war das Corona-Jahr und da habe ich dann irgendwie gedacht, ich brauche mal einen Neustart, irgendwie was anderes nach 25 Jahren, 23 Jahren bei mir, Lampertheim mal was anderes und dadurch mit Gerolzheim, das ist jetzt von mir aus ins 25 Minuten mit dem Auto. Und da hat sich das dann angeboten. Man kannte die Leute. Man wurde immer und wird immer noch sehr warm empfangen. Und da war das dann relativ klar. nach Geroldsheim dann zu gehen.
Bleiben wir nochmal kurz in Lambertheim. Was war das damals für eine Bahn? Was ist das heute für eine Bahn? Zum Beispiel nicht. Geroldsheim ist ja bekannt, auch durch Bilder und Co. Aber
ja, es ist eine schöne große Halle, 8 Bahnanlage, allerdings immer noch Kunststoff. Ich glaube, die Glasscheiben sind auch noch immer noch drin. es war ein bisschen schwerer zu spielen. In der Liga waren sie immer ein bisschen, oh, wieder nach Lambertheim. Gut, auch da habe ich gute Ergebnisse erzielt, auch über die 1000. Also man kann schon dort spielen, aber es ist halt jetzt keine leichte Fallbahn, sag ich mal.
Wie hast du dich auch vom Training her entwickelt? Wir haben es kurz gehört und jeder, der sich im Kegel ein bisschen auskennt oder auskennt, weiß, dass ihr da DCU gespielt habt, bis in die erste Liga hoch. Hast du mit dem Wechsel nach Geroldsheim dann auch dein Training umgestellt von 200 auf 120 Wurf? Wie war so der Wechsel für dich?
Der direkte Wechsel, das war auch noch, waren wir mit Geroldsheim auch noch zweite Liga DCU. Allerdings ist die Runde ja dann abgebrochen worden und da haben wir dann auch dann so wie alle anderen den Schwung dann mitgenommen, wieder zurück zum DKPC zu gehen. Und da hat es dann auch dann direkt angefangen, dass auch unser jetziger Trainer, der hat einen Trainerschein gemacht. Und ja, da wurde dann Trainingsprogramme erstellt. Ich habe dann auch hier bei mir im Dorf, sage ich mal, eine kleine Zwei-Bahn-Anlage gefunden, dass ich nicht immer die 25 Kilometer nach Geroldsheim fahren kann, sondern einfach mal 8-9 Minuten zu Fuß und somit die Chance habe, mit zwei Kindern auch zweimal die Woche zu trainieren. Und ja, da definitiv viel umgestellt, immer noch ein bisschen am Umstellen, immer wieder mal was Neues probieren.
Was stellst du gerade um?
Wir hatten umgestellt, hauptsächlich von meiner Hausgasse rechte Gasse auf linke Gasse zu gehen. Mhm. Dadurch, dass ich ein bisschen mehr links von der Mitte aufsetze, ist dann der direkte Weg, logischerweise, effektiver.
Du bist Rechtshänder?
Ja.
Also spielst auch demzufolge mit rechts. Werner Buchs hat mir mal gesagt, das wäre die faule Gasse. Und so spielt. aber offensichtlich, also ich schätze dich ein, wir haben ein Vorgespräch geführt und wir haben schon ein bisschen über das Thema Training gesprochen, dass du da auch viel investierst, dass es dann aber eine bessere Option ist für dich, linke Hausgasse, oder warum wechselst du jetzt plötzlich die Hausgasse?
Um halt eben einen effektiveren Schlag dann zu haben, weil mit rechts, wir hatten es dann letztes Mal ausprobiert, so ein bisschen auf Zabako-Style von rechts aufsetzen nach links, oder auch wenn Tim Prachtl hier spielt oder Manu Weiß, auch dann so ein bisschen rechts von rechts nach in die rechte Gasse. Fiel mir schwer, weil immer wieder habe dann eher mittig aufgesetzt und da dementsprechend haben wir es jetzt mal probiert, meinen Punkt nicht groß zu verändern und die Kugel rollen zu lassen, sodass sie dann links schlägt. Wenn sie rechts schlägt, das ist mir auch recht. Hauptsache es fällt.
Und wie ist bis jetzt das Gefühl?
Immer noch ungewohnt. Schauen wir mal. Sind ja noch ein paar Wochen hin.
Eine Zweibahnenanlage bespielst du oder betrainierst du gerade? Betrainieren ist ein komisches Wort, aber
ja, darauf trainiere ich.
Bei Bespielen eingefallen. Dort trainierst du. Du hast es im Vorgespräch ganz schön formuliert, dass du dir ein Ziel gesetzt hast, wann die dicken Kegel reinkommen, dass das Ziel erreicht und die dicken Kegel dann, dass du das Ziel nicht wieder erreichst. Erzähl mir mal die Geschichte.
Das ist eine ganz alte, wirklich alte Spellmann-Anlage. Und ja, da waren immer noch dünne Kegel drin und habe hin und wieder auch mal ein Video gemacht und dann die Leute geschrieben, wo ist die Bahn? Was ist das für eine Kegelbahn? Wo bist du da? Dünne Kegel, gibt's das überhaupt noch? Und dann habe ich dann halt im Club mal nachgefragt, ob nicht noch irgendwie alte, weil man schmeißt ja nie was weg. In Geroldsheim. Man schmeißt ja nie was weg, ob noch irgendwie alte, dicke Kegel da sind. Und waren tatsächlich, die habe ich auch dann bekommen. dankenswerterweise. Habe aber dann mir zum Ziel gesetzt, diese erst einzubauen, wenn ich mit 120 Wurf auf der Bahnlage auf dünne Kegel die 600 erreicht habe. Es hat lang hingedauert. 7 waren es, glaube ich. Und direkt eine Woche später habe ich die dicken Kegel reingehauen und habe bis dahin einmal vor kurzem, relativ nach unserem Vorgespräch, dann mit 610 dann doch nochmal bestätigen können. Auch auf dicken Kegel, auf dieser schweren alten Bahnanlage, wo die Schlagwände mehr vibrieren, wie dass sie zurückschlagen. Aber also es geht ja nur ums Training.
Genau, wollte gerade sagen, eine gute Trainingsbahn würde man, glaube ich, sagen. Ist das nur eine Trainingsbahn oder werden auch Punktspiele gemacht?
Nein, da werden keine Punktspiele gemacht. Das ist das Kuriose. Es war eher so ein, Hobby-Kegelverein. Die haben da dann gespielt. Haben sich dann irgendwann aufgelöst. Ich glaube, genau in dem Jahr, vor 10, 15 Jahren, als dann die komplette Elektronik neu saniert wurde. Und seitdem wurde darauf großartig nicht mehr groß gespielt, außer so eben von den städtischen Vereinen hin und wieder genutzt. Und ja, jetzt auch von mir. Mit dicken Kegel freuen sich auch dann der Karnevalverein, dass auch mal mehr Neuner fällt.
Also bist du auch sowas wie Bahnwart dort?
Ja, so ein bisschen. Also ich wachse jetzt nicht wöchentlich die Bahn. Ich habe letztens mal ein bisschen Wachs aufgetragen, aber das sickert mehr ein auf dem ganzen Alpen.
verschwindet.
Ja, es verschwindet einfach, es verdunstet. Wie gesagt, es ist mehr eine Spaßbahn. Und für mich auch als Trainingsbahn. Aber wenn was wäre, natürlich, würde ich das natürlich dann angehen.
Natürlich. Hast du dir dann selber Kenntnisse in der Bahnpflege angeeignet oder hast du da eh schon Know-how?
Was heißt ja angeeignet, beziehungsweise unseren Bahnwart penetriert, dass er mir Tipps gibt. Also ich bin jetzt nicht mit einer Blockmaschine darüber, ich habe dann das Wachs auch nur mit einem Bischmopp aufgetragen. Also
das ist der Grund, warum es verdunstet.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Jetzt hast du schon gesagt, dass du vor kurzem zwischen dem Vorgespräch und der Aufnahme sind noch ein paar Tage vergangen, die 600 nochmal überspielen konntest. Wir wissen, dass du eine Bestleistung gespielt hast, die weit über 600 steht, dass du auch vorher schon Bestleistungen gespielt hast. Nimm uns mal ein bisschen zurück in die Zeit, als du dann quasi schon bei TUS warst und mit ihnen dann in den DKPC gegangen bist und dann plötzlich 120 Wurf gespielt hast. Auf welchem Niveau warst du da unterwegs?
Da habe ich in der ersten Runde auch einen Schnitt von 5,90. Ich hatte mir eigentlich direkt das Ziel gesetzt, so einen 600er Schnitt, weil damals ja noch von 200 Wurf auf 120 zurück gab es ja immer diese schöne Umrechnungstabelle, wo es dann geheißen hat, 600 ist 1000, also das will ich erreichen. Knapp daneben gefehlt, vielleicht auch verschulden unter anderem meiner Hassbahn und anderen Bahnen, die leichter, schwerer Zugspielen sind, wie die bei uns in Gerolzheim. Aber konnte mich halt, wie gesagt, auch da dann von Saison zu Saison weiterentwickeln. Vor allen Dingen dank unserem Trainer Timo Nickel, der sich die Arbeit gemacht hat, nicht nur den Trainerschein zu machen, sondern auch was auszuarbeiten. Das habe ich natürlich dankend angenommen und somit auch dann den 3 Runden in der Verbandsliga, damals war es ja noch die Rheinland-Pfalz und Nordbaden waren ja noch zusammen. Bis jetzt Nordbaden-Württemberg-Liga mit zusammen ist. Und ja, da stetig verbessern. Bis auf letzte Saison hatte ich dann 605 im Schnitt, 610 im Schnitt. Letzte Saison wieder knapp verfehlt. In ein Loch reingefallen. Diesmal allerdings die Mannschaft hinten dran gewesen, die den Erfolg trotzdem hochhalten konnte.
Und am Ende
hat es bezahlt gemacht. Ja. Sind wir aufgestiegen.
Aber war das wirklich die letzte Saison? Also wir sprechen jetzt von 24, 25. Ein Rückschritt für dich, so gesehen von den Ergebnissen, wenn ich es richtig verstehe.
Ein Rückschritt. Wir haben angefangen im ersten Spieltag mit einem 4-4, da hatte ich 650 gespielt, Christian Matt dann auch 645. Wir haben richtig stark angefangen, die ganze Vorrunde, richtig starke Ergebnisse gespielt. Und als es dann irgendwie so dem Ziel immer näher kam, den ersten Platz zu erreichen und somit sich das Ticket zu lösen für die Aufstiegsspiele, bin ich irgendwie in ein Loch reingefallen und habe nur noch so zwischen 5,60, 5,70 gespielt. Ja, und habe halt weiter trainiert und trainiert und trainiert, bis irgendwann der Knoten doch wieder geplatzt ist, um im richtigen Moment auch wieder da gewesen zu sein.
Was glaubst du, woran hat es gelegen?
Ich weiß es, es ist eine reine Kopfsache gewesen. Vorher mental voll fokussiert gewesen und da dann wahrscheinlich zu überpaced, zu aufgeregt, zu euphorisch, vor allen Dingen euphorisch, weil dann, ich wollte wieder an die Ergebnisse von 6,20, 6,30, 6,40 anknüpfen, in wichtigen Spielen, und in einem wichtigen Spiel in Monsheim war das, hat eben nicht abgeliefert, mit 550 oder 55 von der Bahn, das Spiel auch verloren, und das darauffolgende hatten wir auch verloren, und dann, ja, war das dann schon so ein bisschen Panik, aber auch da, ja, habe ich mich dann auch hingesetzt, ein bisschen dank Olli Scholler und den Reflexionsbögen nochmal alles reflektiert und irgendwie wieder daran gearbeitet, um halt, ja, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und dann hat es auch wieder geklappt.
Bist du einer der vielen, die, mit denen ich sprechen darf und die irgendwie mal mit Oliver Scholler gearbeitet haben? An der Stelle, ich habe einen sehr guten Kontakt zum Olli. Wir haben uns im Rahmen des Podcasts ein paar Mal unterhalten. Er hat ja auch mit Matze Weber da was gestartet gehabt, mhm, und haben sich bei mir erkundigt. Also Kontakt ist gut. Es hat mir auch jetzt im Rahmen der Weltmeisterschaft und in anderen Punkten auch sehr geholfen. Aber es soll jetzt keine Werbung sein, aber ich glaube, viele interessiert das, die es noch nicht gemacht haben. Es soll ja durchaus ein paar Kegler geben, die noch nicht ein Seminar, ein Workshop bei ihm gemacht haben. Wie hast du es empfunden? Was hast du draus mitgenommen?
Ich habe sehr viel mit rausgenommen. Es hat vieles bei mir, wo ich dann an mir selbst gearbeitet habe, um mich mehr mental, vor allen Dingen die Vorbereitung, dann halt eben die Punkte abzuarbeiten, dass es eben nur diese 4, 5 Punkte gibt, die man sich immer wieder im Kopf durcharbeitet und visualisiert. Und ja, und auch so halt, ja, den Fokus einfach oben zu halten. Das hat mir sehr geholfen. Auch bei den Aufstiegsspielen hat mir sogar Olli auch dann eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wo dann nochmal so ein ordentlicher Euphorie bei mir gezündet hatte. War schon gut.
Für wen ist denn das was? Die Arbeit mit ihm, die Workshops?
Ich würde sagen, es ist nicht für jeden was. Zum Beispiel für meinen Vater weiß ich ganz genau, das wäre nichts. Aber für viele, jeder, der sich drauf einlassen kann und bereit ist, an sich zu arbeiten, kann nur gewinnen. Kann es nur jedem empfehlen.
Also nehme ich an, dein Papa würde sich nicht darauf einlassen.
Nein, glaube ich nicht.
Die Lebenserfahrung, das Händchen vielleicht, sind dann da wichtiger. Aufstiegsspiele. Ihr auf dem Weg zum höchsten Erfolg, der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dazwischen waren noch zwei Spiele gegen Oberaltertheim, gegen Hainhausen und gegen, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen.
Ortrufer.
Genau. Danke. In Großbadow auch eine Plattenbahn. Ich glaube sogar, es ist nicht ganz dieselbe Farbe wie eure, gell?
Nein, das hat uns auch sehr irritiert am Anfang, als wir Bilder gesehen haben, dass Bahn 1 und Bahn 4 weiß ist und Bahn 2 und Bahn 3 grau. Und gedacht haben, okay, was ist das für ein Wechsel? Aber beim Kegeln ist das gar nicht groß aufgefallen.
Gar nicht groß aufgefallen. Da gibt es auch irgendwie, ich glaube, es gab die Weltmeisterschaft in Polen. Polen war das, glaube ich, Tarnowo-Podgorne, wo Blau und Orange gewechselt hat. Es gibt noch eine Kegelbahn. Das ist Hänger SV. Bin mir nicht ganz sicher. Aber weiß und grau, sagst du, ist jetzt kein Unterschied, den man sieht.
Nee, den nicht wirklich wahrnimmt. Nee. Okay. Also uns allen hat es, sagen wir mal, nicht gestört.
War der Fokus groß genug?
Der Fokus war groß genug, ja.
Welche Erinnerungen hast du an dieses Wochenende, die Aufstiegsspiele Samstag und Sonntag? Jeweils genau. Ein komplettes Spiel, eine Mannschaft komplett über vier Bahnen.
Über vier Bahnen, sechs Durchgänge, lange Tage. Ja, die größte Erinnerung, die ich habe, ist, als wir sind ja freitags schon angereist, waren so wir hatten 3 Stunden knapp Anfahrt. Waren somit alle sehr ausgeruht auf der Bahn, haben unseren zu dem Zeitpunkt besten Spieler und am Ende auch der Man of the Tournament, Christian Mattern, vorne rausgeschickt, um von Anfang an direkt Druck aufzubauen. Die Erinnerung, das weiß ich noch, als wir dann da gehockt haben, ihn angefeuert haben, dass im ersten Durchgang überall 600er gespielt. Er hat, glaube ich, mit 637 den Turnierhöchstwert auch gespielt gehabt. Das direkt im Start. Da hat sich bei mir pure Gänsehaut gebildet, nicht nur so, und Panik, so, oh, wenn das ein hohes Niveau, 637, 620, 600, wenn das jetzt so weitergeht. Gut, war es nicht. Ist am Ende, dann hat das Niveau doch ein bisschen runtergegangen. Im Allgemeinen, auch bei uns. Großbadorf, doch nicht so eine leichte Bahn, wie sie es davor von 4 Einzelspielern dargestellt hatte, die super hingekommen sind. Ja, aber ich denke, wir alle haben uns dann da relativ gut wacker geschlagen, mit 5,74 im Schluss war ja dann auch nochmal dann konnte noch einen gewissen Vorsprung auf Platz 3 ja dann holen, so war ja dann auf Platz 2 von Hainhausen. Und ja, und das, was ich definitiv nie vergessen werde, ist der letzte Wurf. Das hatte ich auch im Video, glaube ich, mal eingestellt gehabt, wo ich dann meinem Coach in die Arme gefallen bin nach meinem letzten Wurf, als dann klar war, dass wir aufgestiegen sind und das noch als Erster.
Mhm. Die ersten 4 konnten vielleicht locker aufspielen. Vielleicht hat die Bahn da auch noch ein bisschen mehr hergegeben. Das könnte ich mir gut vorstellen, ohne jetzt genau das Spiel gesehen zu haben, aber klingt für mich so.
Ja, möglich. Wir haben auch gesagt, das ist irgendwie, dass manche Gassen vom ersten Durchgang bis zum letzten Durchgang schwieriger gefallen sind. Aber gut, am Ende war es für jeden gleich, jeder die gleiche Voraussetzung. Nein.
Aber du warst, du hast gesagt, 5 in die 70 am Samstag, am ersten Tag. Nicht so zufrieden mit deiner Leistung, glaube ich.
Nein, war ich nicht. Ich hätte natürlich auch gern die 600 gespielt, aber nachdem am zweiten Tag, außer Christian Madern, und niemandem anderen noch gelungen ist, noch einen 600er zu spielen, habe ich dann gedacht, okay, dann mit 570 und auch mit meinen 588 am Ende, so, das ist eine solide Leistung und am Ende zählt nur eins, der Erfolg im Team.
Den habt ihr dann erreicht auf Platz 1 vor Hainhausen, die auch genau mit euch aufsteigen. Und es geht für euch dann in der neuen Saison ja auch wieder nach Großbadorf.
Korrekt, bin mal gespannt, wie dann die Bahn verlauf.
Ist aber nicht der erste Spieltag, oder?
Nein. Der erste Spieltag ist, ich glaube, es ist nicht direkt in Framersbach, direkt ein Auswärtsspiel. Müsst jetzt gucken.
Ja, ich glaube Framersbach. Aber ist ja noch ein bisschen hin. Ich glaube, es ist genau ein Monat heute an der Aufnahme, 20. September, oder?
Dürfte hinkommen, ja.
Also wir nehmen am 20. August auf, in einem Monat ist der 20. September. Ja. Sind ja da alle Transparenz, genau, in einem Monat. Gut getimt. Zweimal verschoben. Gut getimt von mir. Ungewollt. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Aufstiegsspielen. Du hast dich reingekämpft. So hast du es, glaube ich, in einem Post auch von dir formuliert. Hast einen Zusammenschnitt auch von der Livestream-Kamera gemacht. Wie bist du vom Kopf herangegangen in dieses, ja, dann doch schwierige Spiel Samstag und am Sonntag?
Gerade dadurch, dass Olli mir ja auch nochmal dann so die Präsenz im Kopf wurde.
Am Sonntag, genau.
Am Samstagmorgen, wir haben am Frühstückstisch gehockt und auf einmal WhatsApp-Nachricht, Olli war Scholler, so, Glückwünsche, nicht Glückwünsche, ja, alles Gute für die Aufstiegsspiele gewünscht.
Ich wünsche dir Glück. Vielleicht,
ich wünsche dir Glück, ja.
Also kann man Glückwünsche auch ja sagen, glaube ich.
Und ja, und da habe ich mich halt dann auch dann, auch davor, Wochen davor, mich mental drauf vorbereitet und halt Wurf für Wurf zu denken, nicht auf irgendwelche anderen Bahnen zu gucken. Das habe ich im zweiten Tag dann eher mehr gemacht auf andere Bahnen, zwar auf Hainhausen, um diese 20, 30 Kegel noch rausholen zu können. Aber Tag 1 habe ich wirklich nur Wurf für Wurf gedacht, versucht, alles auszublenden, was schwer fiel. Trommel war dabei, die Oberalterheimer waren, ich glaube, mit 50 oder 60 Leuten in der kleinen Halle in Großbadorf und haben Lärm gemacht. Das war schon was anderes wie ein normales Punktspiel. Aber auch diese Euphorie von hinten habe ich versucht mitzunehmen und, wie gesagt, Wurf für Wurf zu denken und am Ende ist als Kapitän sicher ins Ziel zu bringen. Ja.
Und danach Party und danach, oder eher Erschöpfung?
Teils Erschöpfung. Großparty haben wir so da nicht gemacht. Natürlich haben wir angestoßen, sind nochmal essen gegangen. Aber wir mussten ja auch an dem Sonntag ja alle die 3, 3,5 Stunden auch wieder nach Hause fahren. Hatten jetzt nicht einen Mannschaftsbus, sodass die Spieler direkt im Bus weiter feiern konnten, sondern wir waren tatsächlich mit 2, 3 Autos dann da. Ja, deswegen haben wir es da ruhig angehen lassen und haben dann die Party verzögert. Also ja, nach hinten verschoben.
Und wie Party dann noch, wenn sie verschoben wurde?
Die war dann auch schön, ja. Schönes Grillfest zu Hause, gutem Essen, guten Getränken.
Schön, schön. Für dich war das aber nicht das Ende der Saison.
Korrekt.
Du hast dann, glaube ich, eine Entscheidung getroffen.
Naja, die Entscheidung wurde mir genommen.
Die Entscheidung wurde dir genommen. Erzähl.
Also ich habe sie mir selbst genommen. Ja, ich habe sie mir selbst genommen, indem ich im Viertelfinale leider auf der Landesmeisterschaften ausgeschieden bin. Und ja, hatte davor im Vorfeld Manu geschrieben. Der hat ja das Turnier letztes Jahr gewonnen
Manu Weiß
gehabt. Manu Weiß und
das Turnier jetzt auf kleine, bei Zabok.
Genau.
Ja, in Kroatien.
Ob er denn auch wieder nach Zabok fährt, um den Titel zu verteidigen. Und erst da wurde mir ja richtig klar, als er mir geschrieben hat, ja, entweder Zabok oder deutsche Meisterschaft, dass der die Deutsche parallel laufen würde. Gut, der Fokus lief dann blieb natürlich auf den Landesmeisterschaften bei mir, um auf die Deutsche zu kommen. Nachdem mir das nicht gelungen ist und ich samstags schon ausgeschieden bin, habe ich dann, und Manu hatte vorher geschrieben, wenn er nach Zabok geht, würde er mich mitnehmen. Ich so, ja gut. Am Ende hat er es ja dann gepackt. Und ich habe dann, ja, die Jungs angeschrieben. Und dann ging die Reise fast schon los. Ne?
Und einfach eine Nachricht?
Ja, über Instagram.
Facebook, Insta.
Instagram habe ich geschrieben, ob noch Platz wäre. Die hatten mich vorher, boah, das Turnier fängt ja schon im April an.
Genau.
Und ich glaube, im April oder Mai. März ging es schon los. Und ich glaube, letztes Jahr, November, Dezember, hatten sie schon geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, auf dem Turnier zu spielen. Mhm. Und ich dann so, ja, Kroatien.
Wenn es
sein muss. Also, nee, ja, wenn es sein muss, ist ja, nach Kroatien, wie soll ich denn dann da, wie soll ich das machen? Und keine Ahnung. Dann habt ihr es dann irgendwie halt dann, ja, gut sein lassen. Es war ja dann November 24, ja, wo es der Erstkontakt sozusagen kam. Und ja, auf die Nachricht habe ich dann einfach geschrieben, hey, habt ihr denn noch Platz? Würde gern vorbeikommen. Binnen eine halbe Stunde haben sie mir einen Zeitplan geschickt, wo ich mir eine Bahn aussuchen, also eine Startzeit aussuchen. Und dann habe ich mich für 13 Uhr entschieden und dann war es das dann erstmal.
Aber du wurdest schon angefragt. Wie sind die auf dich gekommen? Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber...
Die folgen mir auf Instagram und vielleicht, keine Ahnung, durch meine Reels, die ich und Stories habe, haben sie halt mal geschrieben.
Okay. Dann
einfach nur so.
Folgt Zabok und...
Nein, nee,
und,
also
und man postet kann Reels, jeder. Dann werdet ihr vielleicht auch einladen. Aber ich nehme an, es kann sich jeder melden. Zumindest,
natürlich, es kann sich jeder melden, entweder per Direktnachricht oder halt, die haben auch immer, wenn sie es ausschreiben, eine E-Mail-Adresse. Und dann mit Wunschdaten.
Es ist ein Gedächtnisturnier, das in der 7. Auflage jetzt 2025 stattgefunden hat. Wir haben jetzt kurz vor der Aufnahme geguckt, wie das eigentlich genau heißt. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob wir den Ortsnamen richtig aussprechen. Deswegen lasse ich das auch, aber ich glaube, jedem ist bekannt. Daniel Barth hatte es so spaßeshalber gesagt, Frozy. Die haben ja irgendwie auf dem Trikot einen Sponsor, der eher nach Eiskönigin klingt als nach
ja, Kegeln. Das ist
aber genau. Ja, und dann hattest du eine Startzeit um 13 Uhr.
Hatte eine Startzeit um 13 Uhr. Ich habe dann geguckt, wie ich dann da hinkomme. Habe nach günstigen Flügen geguckt und natürlich auch passenden Flügen, sodass ich im Idealfall donnerstags, weil freitags war der letzte Qualitag, dass ich donnerstags schon ankomme, um dann voller Stärke an der Qualifikation teilnehmen zu können. Und habe dann auch ein Hotel, hab ich gefragt, ob sie mir ein Hotel empfehlen können, was vielleicht in der Nähe ist. Und da das Hotel nur 7 Minuten zu Fuß von der Kegelbahn weg war. Und dann habe ich in dem Startplan nochmal geschaut und habe gesehen, da ist ja noch eine Bahn frei um 12 Uhr. Warum nicht einen Doppelstart machen? So einmal die Aufregung vor Zabok einmal runterspielen, um sich dann vielleicht nochmal steigern zu können. Angefragt, ob ich auch nochmal um 12 spielen kann. War gar kein Problem. Und somit hatte ich dann 2 Startplätze in der Qualifikation, um 12 und um 1. Und ja, habe dann geguckt, nach Zagreb fliegen wäre ja am idealsten gewesen, Auto mieten, halbe Stunde ist man dort. Wäre ich allerdings erst freitags um 11, was ja der Startzeit schon wieder nicht gepasst hätte, angekommen. Habe ich nach anderen Flügen geguckt und bin am Ende donnerstags Mittag nach Zadar. War das Zadar? Ja, Zadar.
Geflogen.
Und habe mir ein Auto gemietet und habe dann halt geguckt, wie ich dann hinfahre und habe auf einmal gesehen, Moment, auf dem Weg dorthin passiere ich ja Zabrisic. Und habe gedacht, so ja, man kann ja dann donnerstags nochmal trainieren. Donnerstag ist ja eh mein Trainingstag, aber wie komme ich nach Zabrisic? Wie soll ich da anschreiben oder habe ja keinen Kontakt, einfach mal so ein Handy rausholen. Und dann ist mir Alen Kojundic eingefallen und habe mir gedacht, ich schreibe halt mal auf Facebook Alen Kojundic an. es war auch noch vor der WM. Habe dann gedacht, ich war gespannt, ob er überhaupt antwortet. Und tatsächlich, er hat geantwortet und hat gemeint, ja klar, für dich wartet eine Bahn. Er weiß nicht, ob er mit mir trainieren kann, aber eine Bahn ist auf jeden Fall frei. Super. Also habe ich dann auch ein Training in Zabrisic. Bin auch dann donnerstags gelandet, bin dann doch erst nach Zabok ins Hotel gefahren, um den ganzen Koffer und mich umzuziehen und weil von Zabok und Zabrisic sind es 10, 15 Minuten mit dem Auto. Und ja, bin dann hin und habe dann Alen Kojundic getroffen, hat gewartet, hat gemeint, lass dir Zeit, wir warten auf dich, wenn du da bist, bist du da und dann können wir auf die Bahn gehen. In die Halle reingekommen und man hat es bestimmt ja schon bei Champions League-Spielen im Stream gesehen. Komplett anders, wenn man da reingeht. 6 Bahnanlage, richtig groß, Tribüne. Und ja, die Jungs kennengelernt. Alen Kojundic hat mir sein, wie er es genannt hatte, Wohnzimmer gezeigt. Die Umkleidekabine, die gefühlt 5-mal so groß ist wie bei uns in Gerolzheim. Mit Sauna und Fitnessraum und Pipapo. Ja, wir sind auf die Bahn, uns eingespielt und man hat gemerkt, er hat ein bisschen verhalten, das war auch das erste Training nach der WM. Hinten, der Sportdirektor hat nur gebrüllt, willkommen zu Hause, weil es Zabrisic doch nicht so gut gefallen ist für ihn, wie es vielleicht auf der WM gefallen ist. hatte 4 Duelle gegen ihn, 4 Duelle verloren. Es gab Höhepunkte, wo ich mit 10 Wurf 74 dachte, wow, jetzt geht's aber los. Er hat noch einen Wurf hinten dran und zaubert 8-9er hintereinander hin. Somit, immer wenn ich hingekommen bin in den Satz, hat er angezogen. Da habe ich gemerkt, okay, da spricht die Klasse. Hab dann 6:33 gespielt. 6, 69, 4-0 verloren gegen Alin Kojanic.
kann man mal machen. Ich war zwischendrin kurz versucht zu fragen, ob dann dein Kind geschrien hat, geweint hat und du aufgewacht bist, weil es klingt schon sehr nach dem Kegeltraum, was du da erzählt hast.
Das stimmt. Nein, es hat sich angefühlt wie ein Traum, es ist ein Traum, aber es war Realität.
Respekt und Glückwunsch, dass das so funktioniert hat. Den Mut haben, glaube ich, nicht alle. Und dass der dann auch noch so belohnt wird, kannst du mal deinen Kindern erzählen. Also, ja, ich glaube, das wirst du nicht vergessen. Wir müssen mal das noch kurz zeitlich einordnen. Dass du mir jetzt einmal gesagt hast, es war noch keine WM und dann war WM. Ich glaube, du hast ihn angeschrieben, als es noch keine WM war.
Genau. Oder
so. Aber es geht um das Wochenende 13. 14. Juni. Genau, war das Wochenende. Okay, bloß, dass wir das nochmal gerade rücken. Ja, warst auf dem Weg nach Zabok, dann war eben in Zaprosic angehalten.
Genau.
Tolle Pauli-Bahn, Riesenhalle. Ja, so wie Kegeln gerne sein darf und in Deutschland an wenigen Stellen.
Richtig. Ist. Als ich dann auf dem Weg war, eigentlich dann zurück zu meinem Hotel zu gehen, kam er dann und hat gemeint, hast du schon was gegessen? Lass uns was essen gehen. You, me and my boss, das waren so die Worte. Ich dachte, irgendein Boss von Zaprisic, der mitgeht, aber nein, es war am Ende dann sein, bitte?
Seine Frau, nein.
Nein, es war tatsächlich sein Boss von Arx Bowling, der Milos, der die Bahn jetzt ja auch in Schritzheim gebaut hatte. Habe ich dann auch kennengelernt und ja, wurde da zum Essen eingeladen und danach ging es dann ins Hotel.
Ich nehme an, die ganze Zeit auf Englisch gesprochen.
Richtig.
Hat auch gut funktioniert dann.
Ja.
Also, falls ihr Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwann mal Ellen anschreiben wollt, macht's auf Englisch, es scheint zu funktionieren. Ja, aber dann ging es in Zabok los. Der eigentliche Grund deiner Reise.
Ganz genau, der eigentliche Grund. Bin dann morgens dorthin gelaufen, war um 11.30 Uhr da, 11.20 Uhr, 11.30 Uhr da, weil hatte ja zwei Startzeiten. Die Bahn, vier Bahnanlage hinten, man sieht immer nur, das sieht alles so groß aus, es sind aber nur irgendwie 4-5 Podeste hinten dran, so kleine Sitzschalen. Alles sehr klein, von außen total unscheinbar. Das kommst dir vor wie auf so einer Promenade, wo ein Geschäft nach dem anderen ist. Und ich habe dann irgendeinen gefragt, so, Entschuldigung, ich suche die Kegelbahn. Und dann habe ich ihn wiedererkannt, das war einer von Zabok. Und ich dann so, oh, gemeint, ja, direkt da ist der Eingang. Ich so, okay, und dann sieht aus, wie in den Friseursalon reingehst und biegst direkt rechts ab und dann hörst du schon kleppern, bist in Zabok auf der Bahn. Sehr unscheinbar, muss ich sagen. Hab mich dann bereit gemacht und hab um 12 Uhr gestartet, verhalten, aufgeregt, 6:38 glaube ich gespielt, feststellen müssen, die Bahn, ja, die fallen gut, der Lauf ist aber schon schwierig, da doch teilweise jede Bahn irgendwie anders läuft, ob jetzt stramme Kugel oder leichte Kugel, das hat man gesehen. Auch Damen haben gestartet, die jetzt nicht eine 38er oder 40er Kugel oder mehr raushauen. Fällt gut. Ich habe es zu meinem Team gesagt, es fühlt sich an wie eine 280-Grad-Schlagwand. trotzdem muss man sich hinstrecken. Und mein erstes Spiel in Zabok waren dann auch nur 6:38 in der Hinsicht. Natürlich nicht zufrieden gewesen, aber wohl wissend, ich habe jetzt noch eine Chance. Wusste, ich hätte, glaube ich, 6:80 wäre hoch gewesen, um noch als Zwölfter ins Finale einzuziehen. War es Zwölfter? Egal. Gab eine, ich glaube 6:80 müssten es gewesen sein. Habe mir Manu Weiß noch geschrieben gehabt, hat gemeint, ja, 6:80 dort sind wie bei uns, 6:30, das schaffst du schon. Dadurch, dass er auf der Deutschen war, hat er mir noch die Er hat mir noch mitgegeben, verteidige ja meinen Titel. Und er sagt, ja, das werden wir sehen. nach den 6:38 war das dann so, okay, schauen wir mal, was passiert. Aber ja, hab dann nochmal gespielt, direkt im Anschluss. Es war heiß. Es waren draußen schon über 30 Grad. Ich habe nicht gedacht, dass ich nochmal alles aus mir rausholen konnte. Hold es, hab's getan und 6:65 gespielt. Was trotzdem nicht gereicht hätte, sich zu qualifizieren. Aber das war für mich dann eine Genugtuung an dem Tag.
Und dann ging es weiter.
Ich habe auf der Tribüne gehockt, habe anderen noch zugeschaut. Auch Nationalspielern aus Kroatien, Serbien. Und die halt da auch noch die Qualifikation gemacht haben. Tadic zum Beispiel, den wollte ich mir noch angucken, hat ja selbst auch in der WM für die Nationalmannschaft performt.
Für Serbien, ja.
Ja, und dann kam der Vorstand oder einer der Vorstände, Finger, halb Deutscher, halb Kroate, kam dann auf Deutsch auch zu mir und meinte, hey Kevin, du bist ja der einzige Deutsche, der sich den Weg gemacht hat, zu uns zu finden. Hast du Lust, am Sonntag nochmal zu spielen? So als Wildcard. Ich so, ui, das ist ja cool. Ja, am besten, wir haben so, ja, doch gar keinen Platz, es sind doch alle da. Ja, wir starten noch einen Platz, wir fangen an um 8.30 Uhr an morgens anstelle um 9.30 Uhr. Oh Gott. 8.30 Uhr. Ja, natürlich, es ist dankend angenommen. Ich wäre eh den Sonntag da gewesen, um mir das große Finale anzuschauen. Das war ja eigentlich mein Ziel oder mein Gedanke, freitags zu spielen, samstags dann die Stars performen zu sehen. Und ja, da durfte ich dann das Turnier nochmal miteröffnen und konnte die Leistung vom Vortag bestätigen. 6:64. Hat nicht nochmal für eine PB gereicht. Aber ja, und da hat es dann lange angehalten, wo ich gesehen habe, boah, immer noch erster Platz, nächste Runde, immer noch erster Platz. Also, wer soll denn jetzt noch kommen? Am Ende bin ich in den Top 10. Dann kam, haben sie denn die Tabelle geändert, dass es eher so ein Open-Mix-Turnier ist und ratzfatz waren dann die Nationalspielerinnen aus Kroatien, die mehr gespielt hatten wie ich, über mir, so, mal gucken, ob es für den Top 15 reicht. Nachdem dann noch ein Tamas Kiss kommt, Alin Kojundic ja noch gespielt hat, Branko Manev, ja, von Zaprisic. Und ja, am Ende wurde es der 14. Platz. Das war für mich wie eine Mini-WM gewonnen, in der Hinsicht.
Mein Glückwunsch. Man merkt, wenn du es erzählst, dass es dir viel bedeutet hat und dass du tatsächlich deinen Kindern davon erzählen wirst. vor allem wahrscheinlich auch jetzt mit deinem neuen Vorbild. Wer war es eigentlich vorher, vor Ellen?
Ah, es war viel so zwischen ursprünglich immer Wilmos Cavaco. Aber ja, so wie wenn man die Chance hat, jemanden kennenzulernen und nicht nur neben ihm zu spielen, sondern auch Tipps bekommt. Wir sind immer noch hin und wieder im Kontakt. Das ist nicht abgebrochen. Auch da den Freitag, also donnerstags habe ich ja in Zaprisic ja gespielt, freitags die Quali, und dann kamen dann WhatsApp-Nachrichten. Wow, Kevin, hab dich im Stream gesehen. Glückwunsch, sehr starkes Ergebnis. Mal gucken, ob es reicht für den Samstag. Und ich so, ich bin eh da. Bei ihm war es dann noch unklar, ob er es dann überhaupt schafft, weil er an dem Samstag zwei Turniere gespielt hat und beide gewonnen hat. Ja.
Was hat er dir für Tipps gegeben?
Letztendlich, ich hatte ja immer so meinen Abwurfpunkt, meine Schritte und versucht immer meine Gasse zu spielen. Und ich habe ihn halt vorher halt auch gefragt, weil es war sehr auffällig in der WM, dass wenn der Kugelrücklauf auf der linken Seite war, die Gasse geändert haben, also dass dann immer zur Fallgrube hin in die andere Gasse gespielt haben, das hatte er ja in seinem Spiel der WM ja perfektioniert. Wie kommt man auf die Idee, das einfach so zu wechseln? Jeder hat doch seine Hausgasse. So, wenn man seit 25 Jahren kegelt, sagt man rechts und dann bleibt man rechts. Und auf einmal wechseln die von Bahn 1 auf Bahn 2 eine andere und wieder und wieder. Das habe ich ihn dann auch dann gefragt, wie er darauf kam, wie er darauf kommt, also wie er dann umstellt. Und dann hat er auch dann gesagt, er ist so einer, der tatsächlich einfach nur haut drauf. Er guckt, wie es läuft. Natürlich ist da schon Taktik und Technik dahinter und Können, aber er gibt dem seiner Bahn 1-2 Würfe und wenn es läuft, dann läuft, dann lässt das dann auch dann da dabei und stellt nichts um. Und das habe ich jetzt auch dann in den letzten Wochen ein bisschen mitgenommen, viel linke Gasse zu spielen, immer nur die linke Gasse, hauptsächlich trainieren. Und jetzt gerade am vergangenen Wochenende, wo ich im Einspielen irgendwie rechts drin war, aber es hat, lass laufen, bleib halt rechts, ändere nichts dran.
Spannend, spannend, spannend. Kann man sicherlich sich auch mal zu Herzen nehmen. Und das klingt irgendwie logisch, wenn es läuft, dass man das möglichst nicht ändern soll. Aber ich glaube,
der Punkt zwischen Olli Scholler fokussiert bleiben und halt eben, jetzt habe ich den Faden verloren.
So flexibel auch sein Spiel dann eben.
Ja, nicht zu verbissen sein.
Genau.
Halt, ne? Zu verbissen darauf hin, ja. Ist ja auch das, was man im Mental Lehrgang gelernt hat, es oft wieder mal vergisst, vor allem wenn es dann mal nicht so läuft. Ist einfach halt dann es auch kommen und nehmen.
Ja.
Kommen lassen und nehmen.
Jetzt kennen wir die Geheimnisse. Man als, ich weiß gar nicht, dann halb Kroate, halb Serbe oder auch zumindest
erfolgreicher Kieler. Er hat ja für Kroatien gespielt,
ja.
Und jetzt dann doch Serbien wieder für Serbien aufgelaufen.
Ja. Auch ein Thema, das viel diskutiert wird, dieser Nationenwechsel. Bist du schreibst offensichtlich, hast keine Scheu, große Namen im Kegeln anzuschreiben. Bist du jemand, der auch viel kommuniziert, zum Beispiel im talentfreien Keglerforum unterwegs ist? Ist das so auch deine Welt, da das Kegeln auch in den sozialen Netzwerken zu begleiten?
Ich bin auch mit angemeldet und auch so wie du eher der stille Leser. Ich glaube, ich habe einen Post mal mit beantwortet, wo es dann geheißen hat, trainiert ihr durch oder macht ihr eine Pause? Wo ich geschrieben habe, ich trainiere durch, aber das war es dann auch schon. ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich bin ein offener Mensch. Ich jetzt nicht auf sozialen Medien wie wild irgendwelche Beiträge zu kommentieren. Bin dann eher so der Direkte, der dann eben privat schreibt, privat kommuniziert. Ich habe halt auch ein bisschen die Scheu vielleicht verloren. Große Namen, auch in Deutschland mit unserem Carlsberg Cup, wo wir bestimmt nochmal dann drauf zukommen.
Gleich, ja.
Halt Leute anzuschreiben. Und was soll passieren? Nö, oder man kriegt keine Antwort, man kriegt eine Antwort und da heißt es ja oder nein. Und so war es dann auch auf die Glückwünsche, wo ich ihm dann auch dann geschrieben habe, Alen Kojundic, Glückwunsch zur Weltmeisterschaft. Und hatte ja dann auch da dann von ihm ja sogar auch noch ein Zaprisic-Trikot.
Wollte ich noch fragen, was du noch mitgenommen hast.
Auch mitgenommen, genau. Ja, Zaprisic-Trikot und das Frozy Sabok Axel Shirt, was die da haben.
Warum hast du es heute nicht angezogen?
Hätte ich machen können. Ich wollte.
Ja, hättest du machen können. Du schickst mir dann das Foto fürs Cover einfach bitte mit dir im. Nur wenn du möchtest. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Saison-Highlight. Das ist ja auch eine Spielerei dort in Kroatien. Bestleistung, naja. Bahn fällt ja offensichtlich von alleine. Bei euch ist es aber ein bisschen anders. Der Carlsberg Cup. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Jedermannsturnier, für Sportkegler, was immer zwischen den Jahren stattfindet. Jetzt zum 27. Mal. Ganz am Anfang hieß es noch Eichbaum Cup. Dann hat sich die Brauerei geändert. Jetzt heißt es Carlsberg Cup. Findet auch jetzt wieder vom 27.12. bis zum 30.12. statt. Das sind 180 Startplätze. Und jeder kann sich da bewerben, nicht anmelden. Es gibt jetzt da kein Ausschlusskriterium, außer dass es halt immer, wenn die Ausschreibung im Oktober kommt, innerhalb von 2 Wochen 80% belegt ist. Ist immer ein sehr gut besuchtes Turnier. Wir schimpfen es auch immer ein bisschen international, weil unsere Freunde aus Estland, der Marco Appel, der auch mal für den TuS Gerolzheim gekegelt hat, auch jedes Jahr kommt mit seinen estnischen Kollegen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn dann vielleicht, ich habe ein bisschen Werbung gemacht in Kroatien, ob nicht vielleicht einer auch dann zu unserem Turnier kommen möchte. Ja, die Besetzung ist halt immer sehr gut. Auch da war ich dann ein bisschen mit, unter anderem federführend, große Namen anzuschreiben, gerade fürs Jubiläum am 25., wo ich ja dann auch dann die Ehre hatte, den Schlussdurchgang neben Manu Weiß mit Tim Prachtl und Frederik Coel. Und ich sagte, drei Nationalspieler auf der Bahn zu stehen. Und bei uns ist es dann so, dass dann letztendlich die besten 8 vom Vorjahr so eine Reservierung bekommen für das Finale. Und aber sonst auch immer viele Erst-, Zweit-Bundesligaspieler da, viele aus dem NBKV, Rheinland-Pfalz sowieso, klar.
Muss man vielleicht dazu sagen, mit K, Carlsberg, nicht die dänische Brauerei. Ist, denke ich, ja auch ein Begriff. Jubiläum war letztes Jahr?
Nee, vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren, also 23?
Genau.
2023, die 25. Auflage. Zabok ist übrigens bei der 7. Auflage gewesen dieses Jahr. Habe ich vielleicht vorhin gesagt, weiß ich nicht ganz genau. Also da habt ihr 16 Jahre voraus. Du kannst an dieser Stelle dann dürfte dein Präsident auch beruhigt sein, auch nochmal Werbung machen.
Ja, also wie gesagt, es ist ein sehr großes Turnier. Meldet euch an, ihr seht auf unserer Internetseite, auf Facebook, Social Media, wird frühzeitig im Oktober ist veröffentlicht. Teilweise hatten wir jetzt schon Anfragen. Das ist ein sehr begehrtes Turnier. Vor allen Dingen hoffen wir, dass wir jetzt ein bisschen mehr Spieler von 1. und 2. Bundesliga mitbekommen, da das Top-12-Turnier in Ulm oft immer zeitgleich ist. Das jetzt aber erst im Januar, glaube ich, stattfindet. Daher gucken wir mal.
Drückt die Daumen auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja doch auch einen internationalen Gast. Gibt es Preisgeld eigentlich bei euch?
Genau, es gibt auch Preisgeld. Ich glaube, der erste, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber es gibt die ersten 3 oder 4 haben einen etwas dickeren Umschlag und dann gibt es auch noch Sachpreise bis zum 15.
Was ja auch im Kegeln, glaube ich, ist nicht überall, nicht überall der Fall ist.
Richtig.
Und definitiv ja auch schöne Geschichte, Professionalität auch in unseren Sport reinbringen. Dass wir zumindest die Reisekosten decken können und vielleicht noch ein bisschen was übrig bleibt am Ende.
Genau.
Ja, Bundesliga. Wenn du dort teilnimmst bei eurem Carlsberg Cup, dann bist du auch Bundesligaspieler.
Wohl wahr. Das stimmt. Jetzt auch, ja.
Wie läuft die Vorbereitung bei dir?
Gut. Wir hatten jetzt schon zwei Spiele in der Vorbereitung. Haben jetzt noch 4 weitere offen. Dadurch, dass wir ein Freilos bekommen haben.
Im
DKPC-Pokal. Und Olympiamerfelden auch. Und da haben wir jetzt auch nochmal ein Freundschaftsspiel ausgemacht oder ein Testspiel. Am 13. Also wenn sich manche im DKPC-Pokal messen, dürfen wir nochmal gegen die erste Mannschaft in Mörfelden antreten. Ja, ist eine sehr schöne Bahn. Und schauen wir mal. Geht auch schnell. Es wird warm. 6 Bahnen. Es ist schnell rum.
Welches Ziel habt ihr in dieser Saison?
Natürlich Klassenerhalt. Nicht abzusteigen. Und dann wäre das erstmal das größte Ziel für uns. Direkt jetzt oben mitzuspielen, jetzt wo Manu Reis und oder Lue Wildenau noch sich hier aufgestockt haben, mit Regensburg runtergekommen. Nein, so weit hochgreifen wollen wir jetzt nicht. Die Klasse halten, das wäre ein super Erfolg. Und wenn wir genauso fokussiert hingehen wie letztes Jahr die Runde über als Team, wird es, denke ich, schon gut werden.
Habt ihr eine Heimbahn? Oder Es ist nicht so.
Nein, es ist eine Jedermannsbahn.
Eine Jedermannsbahn, nicht nur ein Jedermannsturnier, sondern eine Jedermannsbahn.
Ja, deswegen ist auch so gerne besucht. 180 Starter, die sind immer voll. Von morgens um 9 bis abends um 8. Jeder will bei uns gern spielen, gerade im Umkreis. Ja, dementsprechend müssen wir uns strecken. Und naja, auf den Heimvorteil hoffen ist nicht. Eher auf das Können oder auf das Publikum hinten dran hoffen. Und dass die uns weiter tatkräftig unterstützen. Dann klappt es.
Wir haben im Vorfeld noch über das Duell mit Lue Wildenau gesprochen. Du hast jetzt schon ein paar Mal Manuel Weiß erwähnt. Du hast seinen Titel jetzt nicht verteidigt. Du könntest ihm noch ein paar Punkte wegnehmen in diesem Jahr.
Nehme ich mir als Ziel in Lue, ob er sich ob er gegen mich spielt in Gerolzheim, wird sich weisen.
Also Manu, wenn du zuhörst, deinen Gegner wirst du schon kennen, wenn das Gerolzheim die Visitenkarte bei euch abgibt. Was ist spannender? Das, was in Zaborg da gerade entsteht, die ja auch, glaube ich, in die zweite Liga aufgestiegen sind?
Ich glaube, ja.
Ja, Frauen sind auch in die...
Die hatten einen Doppelaufstieg, ja.
Doppelaufstieg gefeiert. Ist das spannender oder das, was in Lue Wildenau passiert für dich?
Nee, tatsächlich. Die nicht nur in Lue, sondern die komplette Liga. Wer was ja verfolgt. Ich meine, ich habe noch nie in Bernburg gekegelt. Wir sind in Bernburg. Regensburg war ich schon auf dem ersten Masters-Turnier. Hätte am zweiten auch teilgenommen, wenn sie es nicht direkt über Ostern gelegt hätten. War mir dann das Ostern mit der Familie doch wichtiger wie Kegeln. Aber definitiv die Reise in der zweiten Liga für mich tausendmal spannender.
Kevin, wir kommen so langsam zum Schluss. Ein, zwei allgemeine Fragen noch. Was wünschst du dir für die Zukunft des Kegelns?
Dass es lange weitererhalten bleibt, dass wir viel Jugend haben, dass wir so viel Jugend haben, dass mein Junior, der jetzt auch anfängt mit 5 Jahren, auch lange den Sport machen kann, den wir alle tun. Bin gespannt, seine erste Runde in der U10 mit 5 Jahren. Schauen wir mal.
Spannend, spannend. Und wo siehst du dich so in 3, 4, 5 Jahren?
Hoffentlich immer noch weiter erfolgreich mit TuS Gerolzheim in der Bundesliga. Ja.
Könntest du dir auch einen Wechsel vorstellen? Woanders hin?
Stand jetzt nicht. Es gab einen Wechsel. Letztes Jahr war es ja, stand ich ja kurz vor einem Wechsel. Hab den dann doch nicht vollzogen.
Wohin hätte es gehen sollen? Oder was,
nach Rot-Weiß-Sandhausen. Und gescheitert an den Abgängen, die der ganze Club hatte.
Ja. Wir wissen, worum es geht. Wenn du jetzt zurückblickst, wir haben heute schon, ich nehme an, eine Position ist schon vergeben, 6, 5 Spieler mit dir, deine Traummannschaft. Wer wäre neben Elin Kujundic, wahrscheinlich Manuel Weiß, aber wer wären die 6 Personen in deiner Traummannschaft, mit der du gerne spielen möchtest?
Ui, das ist eine gute Frage. Tamás Kiss, Wilmos Cavaco, einer noch. Frederik Hoel.
Plus Ellen, plus Manuel Weiß. Manu,
natürlich.
Riecht nach 40, riecht nach 4000 bei euch, TuS Gerolzheim. Und vielleicht mit einer neuen persönlichen Bestleistung von dir. Musste ja eigentlich wieder daheim mal spielen, damit es auch
berechtigt deine Lieblingsbahn ist.
Ich wünsche dir viel, viel Erfolg dabei. Danke, dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast nach Zaborg.
Sehr gerne.
An der Stelle auch nochmal, folgt Kevin auf Insta. Ihr werdet die Reise und eine eventuelle Wiederholung in Zaborg erleben. Vielleicht ist dann auch ein Platz im Flieger frei. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Saison, einen guten Monat noch bis Danke. Zum Saisonstart, dass ihr eure Ziele erreicht und vor allem bleibt gesund, bleibt fit und weiterhin so begeistert beim Kegeln.
Danke.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.